Diese Folge wird präsentiert von W24, dem Wiener Stadtfernsehen.
Ob Environment, Social oder Governance. Im Ehre Business Podcast bringen wir Erfolgsgeschichten vor den Vorhang. In tiefgründigen Gesprächen diskutieren wir über ESG-Themen und wollen von unseren Gästen wissen, wie sie unsere Wirtschaft transformieren. Willkommen bei Ehre, dem Nachhaltigkeits-Business-Podcast zum Magazin. Herzlich willkommen beim Ehre-Podcast. In den Einkaufsregalen sprießt es förmlich vor grünen Versprechen. Bio hier, Pflanzenbilder dort und selbstgestrickte Labels für Bio, Klima und Nachhaltigkeit auf gefühlt jeder Verpackung. Doch was steckt wirklich hinter diesen Werbeaussagen zur Natur- und Umweltfreundlichkeit? Heutzutage fühlt es sich ja an, als könnte man vor grünen Versprechen kaum noch sicher sein. Ein Problem, dem die neue Initiative der Europäischen Union entgegenwirken möchte. Im März dieses Jahres legte die EU daher einen Vorschlag für eine wegweisende Richtlinie vor. Die Green Claims Directive oder auf Deutsch Richtlinie über Umweltaussagen. Das Ziel? Verbraucherinnen und Verbrauchern endlich Klarheit und Sicherheit zu verschaffen. Und zwar Klarheit darüber, dass das, was als umweltfreundlich beworben wird, auch tatsächlich umweltfreundlich ist. Und Sicherheit, indem Unternehmen dazu angehalten werden, echte Anstrengungen zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit ihrer Produkte zu unternehmen. Wir sprechen also heute über die Green Claims Directive. Sie ist eine Richtlinie der EU, was bedeutet, es ist ein Gesetz, das noch durch die Mitgliedstaaten umgesetzt werden muss. Österreich zum Beispiel muss dann sagen, wie das in Österreich funktionieren würde. Aber die EU gibt den groben Rahmen vor. Diese Green Claims Directive hat den Hintergrund, dass die EU-Kommission ein Greenwashing-Problem im großen Stil identifiziert hat. 2020 gab es nämlich eine Studie der EU-Kommission, dass ca. 20% aller Werbeaussagen bezogen auf Green Claims Greenwashing verdächtig sind. Und da die EU bis 2050 klimaneutral sein möchte, ist es für sie wichtig, dass nur die Unternehmen, die tatsächlich green sind, auch grün werben dürfen. Bisher gab es in der EU zwar viele Vorgaben für Werbung im Allgemeinen, zum Beispiel, dass Werbung wahr sein muss, aber es gibt noch keine Vorgaben, wie solche Green Claims begründet werden müssen. Und genau hier setzt die Green Claims Directive an und gibt ein System vor. Derzeit handelt es sich nur um einen Vorschlag. Die Richtlinie ist noch gar nicht verabschiedet und das wird noch dauern, bis es soweit ist. Letztlich geht es aber darum, zum Umweltschutz beizutragen, indem die Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Entscheidungen nach wahren Umweltaussagen treffen können. Ich spreche heute mit Lutz Riede und Matthias Hofer, zwei Rechtsanwälte der Rechtsanwaltskanzlei Freshfields Prokost-Jähringer, darüber, wie man sich am besten auf diese Richtlinie vorbereiten kann und welche Folgen sie für uns haben wird. Danke schon mal fürs Kommen. Kommen wir gleich zur ersten Frage, Matthias. Wie genau soll das funktionieren?
Die Green Claims Directive ist eine Richtlinie der EU. Eine Richtlinie, das bedeutet, das ist ein Gesetz, das noch umgesetzt werden muss durch nationale Mitgliedstaaten, zum Beispiel Österreich, muss dann eben noch sagen, wie exakt das dann in Österreich funktionieren würde. Und der EU gibt sozusagen den groben Rahmen vor. Diese Green Claims Directive hat den Hintergrund, dass die EU-Kommission identifiziert hat, ein Problem, nämlich Greenwashing im großen Stil. Da gab es 2020 eine Studie der Kommission dazu, die zum Ergebnis kam, dass ca. 50% aller Werbeaussagen bezogen auf Green Claims Greenwashing verdächtig zumindest sind. Und da die EU eben anstrebt, bis 2050 klimaneutral zu werden und ein Vorreiter zu sein beim Klimaschutz, ist es eine Priorität für die EU-Kommission, dass sie sicherstellt, dass wirklich nur die Unternehmen, die tatsächlich Mehrwert bringen für grüne Claims eben und tatsächlich was dahinter haben, hinter diesen Green Claims, dass die nur mit diesen werben dürfen. Ja, und Unternehmen, die sich vielleicht grün anfärben, eben nicht. Und bisher gab es in der EU zwar schon viele Vorgaben, wie Werbung im Allgemeinen funktioniert. Also es gibt ein Prinzip, dass Werbung wahrheitsgemäß sein muss. Aber es gibt noch keine konkreten Vorgaben, wie Green Claims begründet werden müssen. Und da setzt jetzt diese Green Claims Directive an und gibt da eben ein System vor oder soll ein System vorgeben, wie das künftig gemacht werden muss von Unternehmen. Die EU-Kommission stellt sich das so vor, dass die Unternehmen eine Art Green Claims Compliance aufbauen, ja, dass sie ihre Aussagen, also ihre Green Claims dahingehend überprüfen, nach wissenschaftlichen Kriterien auch und auch unabhängig, teilweise, ob die wirklich der Wahrheit entsprechen, also ob da hinreichend Substanz dahinter ist, ob das auch hinreichend klar kommuniziert wurde. Also es soll nicht nur so sein, dass man sagen, begründen muss und nachweisen muss, was hinter dem Claim steckt, sondern man soll diese Information auch dem Verbraucher geben. Also es soll eben genau nicht dazu kommen, dass vage Claims dann in der Realität sehr stark verbreitet sind, sondern der Konsument soll dann die Möglichkeit haben zu sagen, okay, das ist ein Green Claim. Ich sehe gleichzeitig, was hat das Unternehmen getan, um diesen Green Claim nachzuweisen. Mhm. Und anhand dessen kann ich die Kaufentscheidung treffen als Konsument. Es geht darum, dass der Verbraucher die Informationen auch wirklich konkret bekommt, was Produkt. Mhm. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist halt eher breiter aufs Unternehmen bezogen. Aber die Claims sind ja dann teilweise recht produktspezifisch in der Realität. Also ich weiß nicht, klimaneutral fliegen oder sonstige Dinge. Und dann muss ich halt als Konsument verstehen, was steckt hinter dieser Werbeaussage. Und diese Stufe will diese Richtlinienvorschlag auch regeln. Also nicht nur die Prüfung, sondern auch die Information über die Prüfung.
Ja, ist auch ganz interessant, weil sich aus der Richtlinie schon aus einem ganzheitlichen Zugang ablesen lässt. Denn beispielsweise diese Begründungslast, die dem Unternehmen jetzt auferlegt werden soll, bezieht sich auch darauf, dem Verbraucher mitzugeben, auf welchen Teil des Produkts bezieht sich jetzt eigentlich diese Umweltaussage, auf das ganze Produkt, nur auf einen Teil desselben, und auch zu berücksichtigen, auch den Lebenszyklus der Herstellung des Produkts zu berücksichtigen. Also es reicht nicht, wenn das Produkt am Ende des Herstellungsprozesses beispielsweise aus Holz besteht. Ja. Man muss auch darauf schauen, was hat das jetzt der Umwelt gekostet im Herstellungsprozess. Und das ist schon etwas Neues.
Das heißt, dass ich das richtig verstehe, es kann jetzt auch ein Produkt, das jetzt nicht per se hundertprozentig nachhaltig ist, aber das wird ausweist bei so einem Green Claim, Green Claimen.
Das ist eine total gute Frage, Bella. Ich glaube, dazu muss man nochmal einen Schritt zurückgehen. Diese Green Claims-Richtlinie sagt nicht unbedingt, welche Aussagen verboten sind und welche Aussagen erlaubt sind. Dazu gibt es jetzt schon auch bestehende Gesetze und Rechtsprechung, gerade im Bereich des unlauteren Wettbewerbs. Greenwashing ist auch jetzt schon problematisch. Da gibt es eine sehr strenge Rechtsprechung, von der wir auch erwarten, dass sie in den nächsten Jahren auch noch viel strenger und viel aufmerksamer werden wird. Letztlich geht es da immer um die Frage, ob Umweltaussagen irreführend sind für den Verbraucher. Also Umweltaussagen müssen auch jetzt schon der Wahrheit entsprechen, sie müssen verständlich sein, sie müssen nachvollziehbar sein und sie müssen letztlich überprüfbar sein. Und die Green Claims Richtlinie setzt eigentlich da noch einen drauf, indem sie eben eine belastbare, wissenschaftlich begründete Substantiierung verlangt, die Unternehmen parat haben müssen und dem Verbraucher dann auch mitgeben müssen, zusätzlich zur Werbeaussage.
Ich denke nämlich zum Beispiel jetzt an ein Beispiel, wenn ich jetzt ein Getränk produzieren würde und mit bestem Wissen und Gewissen mache ich das so nachhaltig, wie es geht. Nur irgendwo hapert es halt an einer Kleinigkeit. Ich hätte aber wirklich sonst ein 99% nachhaltiges Produkt. Wenn ich jetzt das ausweisen würde, quasi bei der Bewerbung und Vermarktung von meinem Produkt, wäre das dann zulässig in dieser Green Claim Directive oder nicht?
Na, ich glaube, das ist ein wirklich gutes Beispiel. Nachhaltig ist nämlich schon per se ein spannender Begriff rechtlich. Ja, natürlich gibt es immer das Bedürfnis in der Werbung, prägnant und gleichzeitig informativ zu sein. Der Gesetzgeber hier und auch jetzt schon, oder die Gerichte hier sagen aber, Umweltaussagen sind sehr werbewirksam. Das heißt, es gibt ein erhöhtes Transparenzgebot. Ja. Das heißt, ich muss über die Maßen hinaus eigentlich den Nachweis und auch die Klarheit bringen, dass dieser Claim richtig ist. Und die Green Claims Directive, was die aber eigentlich jetzt nicht möchte, ist, ich sage, ich bin zu 100% nachhaltig und kläre aber nicht darüber auf, was das ist. Mhm. Ja, das heißt, ich glaube, man muss dann schauen, ob dieser Claim, ich bin nachhaltig, an sich schon hinreichend klar überprüfbar ist wissenschaftlich. Ja, wie messe ich die Nachhaltigkeit? Ja, da müsste ich erklären, was bedeutet das? Was ist das sozusagen, was steht da dahinter an Beweisen, an Nachweisen wissenschaftlichen? Und dann muss ich diese Information dem Verbraucher geben. Das heißt, ich glaube, es kommt schon oder es kann schon möglich sein, dass ich weiterhin werbe. Ich bin nicht rund, ich darf auch nicht sagen, ich bin 100% grün oder ich darf auch nicht, und das ist auch heute auch teilweise schon, ich darf halt nicht zu pauschal sein in der Werbeaussage, bei Umweltaussagen. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dazu muss man, glaube ich, noch einen zweiten Aspekt bedenken. Also die Green Claims Directive ist ja eine, die sich einreiht in anderes Regelungswerk der EU, das sie jetzt vorschlägt. Es gibt auch noch weitere Richtlinien, die auch in diese Richtung gehen. Zusätzliche Verschärfung von Greenwashing, ja, und Nachhaltigkeit auch produktbezogen, geplante Obsolenz und so weiter. Und dort wird auch in die Richtung gearbeitet seitens der EU-Kommission und der Gesetzgeber, dass wirklich nur mehr Claims überbleiben, die Substanz haben. Und eben keine vagen Claims, die mehrdeutig sind, weil der Verbraucher soll recht klar verstehen, welchen Mehrwert hat dieses Produkt für die Umwelt und welchen eben auch nicht.
Matthias, hast du da vielleicht ein Beispiel, nur dass das ein bisschen haptischer wird, dieses?
Na gut, in Österreich ist ja vor einigen Wochen schon, oder ja, im Sommer, glaube ich, war das, durch die Medien gegangen, Fluglinienwerbung und Werbung von einer Brauerei. Ja. Und da wurde zum Beispiel bei der Werbung der Brauerei die Angabe gemacht, glaube ich, sinngemäß, wir brauen nachhaltig oder sagen, also CO2-neutral oder sonst was in die Richtung. Und da wurde halt aber nicht darüber aufgeklärt, dass ein Teil des Prozesses eben nicht CO2-neutral ist, wenn man seitens der Brauerei so auf sich verstanden gedacht hat, das ist jetzt nicht vom Brauereiprozess technisch umfasst, das ist was anderes. Aber man hat sich mit anderen Worten nicht hinreichend klar ausgedrückt. Und da hat das Gericht dann schon jetzt gesagt, in Österreich, das geht nicht, weil das ist irreführend. Also ich sage, das ist CO2-neutral, habe aber nicht hinreichend darüber aufgeklärt, was eigentlich CO2-neutral ist und was eben nicht. Und auch das geht in diese Richtung. Künftig müsste ich das dann halt auch positiv begründen und mitteilen, was ich da gemacht habe.
Das heißt, es geht eigentlich in eine ganz neue Richtung und Denkweise, wie man Produkte vermarktet.
Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen, weil das Ziel, das Regelungsziel ist ja, die EU insgesamt soll ein Vorreiter sein. Das heißt, es sollen die Produkte, die einen konkreten Mehrwert haben für Klima, für Umwelt, auch so beworben werden dürfen und die anderen eben nicht. Ja, um auch wirklich dem Verbraucher diese Möglichkeit also geben zu unterscheiden.
Genau, und wir merken das auch in der Praxis, dass Unternehmen jetzt schon viel, viel sensibler werden und zu der Frage, welche Green Claims kann man eigentlich guten Gewissens machen, ohne dass sich daraus ein rechtliches Risiko ergibt, ernst nehmen, tun es die Verbraucher eigentlich nicht wirklich. Ja. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Die Tendenz, die wir in der Rechtsprechung sehen, derzeit schon und eben auch, die sich in der Green Claims Richtlinie abzeichnet, dass zukünftig viel mehr Vorsicht gewaltet werden wird bei Green Claims. Produkte wirklich nur mit Umweltaussagen beworben werden, wenn sie wirklich substanziell auch dafür stehen, ja, und ja, wirklich einen umweltrelevanten Vorteil haben und der sich auch substanzieren lässt. Die Green Claims Richtlinie verbietet es beispielsweise auch, Umweltaussagen über Produkte zu machen, wenn diese Eigenschaften und die da beworben werden, schon gesetzlich vorgeschrieben sind.
So quasi, wenn das eigentlich schon das Mindeste ist, was man machen kann.
Genau, das ist eigentlich ein allgemeines Prinzip im Verbraucherschutzrecht, dass man nicht mit irgendwelchen tollen Eigenschaften, Selbstverständlichkeiten, Garantien werben darf, wenn diese schon gesetzlich vorgeschrieben sind. Also muss über diese Mindeststandards wirklich hinausgehen.
Es ist ja teilweise wirklich absurd, womit beworben wird, wie zum Beispiel das vegane Wasser. Wir hatten jetzt schon ein paar Mal das Stichwort Prüfung. Wer wird das prüfen?
Ja, das ist eine gute Frage und das wird sich auch noch jetzt im Gesetzgebungsprozess entwickeln. Also so wie wir das den Entwurf derzeit verstehen. Ja. Einerseits muss das Unternehmen sich selbst prüfen. Ja. Es muss also Stellen schaffen und auch Nachweise bereitstellen, die wissenschaftlich substanziert sind. Also es geht so ein bisschen in die Richtung Selbstprüfung, aber eben nicht nach eigenen Standards, die beliebig gestaltet werden können, sondern nach robusten, wissenschaftlich anerkannten Maßnahmen und nach dem Stand der Technik. Also das sind schon Begriffe, die haben einen konkreten Inhalt. Und andererseits geht es aber auch darum, gerade bei Umweltzeichen, dass Umweltzeichen nur mehr zulässig sein sollen, wenn die einerseits von öffentlichen Stellen kommen. Ja, also es gibt ja zum Beispiel ein Journalistik-Umweltzeichen, das verwendet werden kann, wenn man gewisse Kriterien erfüllt. Oder wenn diese auf einem Zertifizierungssystem beruhen, das genehmigt wurde. Ja, also ich kann
auch
nicht
vom Staat oder von der...
Von einer Behörde, das okay. Ist jetzt noch nicht so konkret determiniert, aber am Ende ja von einer externen Stelle zumindest. Also nicht, das Unternehmen kann sich quasi nicht komplett selbst bescheinigen.
Ja. Welche Rolle spielen bei diesen Zertifizierungen dann Dritte?
Naja, die Dritten, ich glaube, das kommt halt eben darauf an, wenn das dritte System sozusagen belastbar ist, ja, und unabhängig ist, dann ist es zentral, aber das wird man benötigen für gewisse Zertifizierungen. Wenn das natürlich Dritte sind, die eigentlich im Dunstkreis des Unternehmens sind, dann glaube ich, ist das kritischer, ja, weil das stellt dann die Unabhängigkeit in Frage. Ja. Also ich glaube nicht, dass das Drittstandards verschwinden werden, aber ich glaube schon, dass sich das einengen wird auf allgemein anerkannte Standards und eben nicht mehr jedes Unternehmen quasi seine eigenen Umweltstandards generiert und die dann prüfen lässt, weil es muss irgendwie einen Konsens geben, was ist ein Standard und was ist kein Standard.
Hintergrund ist sicher auch hier, dass die Kommission erkannt hat, dass es so eine Art Wildwuchs gibt bei den Gütesiegeln, bei den Umweltzeichen.
Ich habe gelesen, 230.
Genau, also es ist wirklich verrückt.
20, ja.
Und das entspricht sicherlich auch der derzeitigen Praxis, was man so wahrnimmt. Und natürlich hätte jeder gerne ein Umweltzeichen, das maßgeschneidert ist auf das, was man tun möchte. Aber genau das soll eben vermieden werden. Mhm. Ne? Und die Umweltzeichen, die werden zukünftig dann wirklich einer strengen behördlichen Prüfung unterliegen. Ja, aber wie der Matthias sagt, ist eigentlich... Und das ist eigentlich eine sehr gute Frage, wer ist eigentlich zuständig, um diese ganzen Verpflichtungen, die mit dieser Richtlinie eingeführt werden, dann durchzusetzen. Und wir beobachten eigentlich bei vergleichbaren Gesetzesinitiativen derzeit, dass es wahnsinnig stark drauf ankommt, wie die behördliche Durchsetzung funktioniert. Und da bin ich schon gespannt, auf was man sich hier einigen wird, ob das dann vielleicht auch privatrechtlich organisiert wird, behördlich zertifizierte Stellen sein können oder ob das wirklich Behörden sein werden, die diese Zertifizierung vornehmen und auch welche Behörden für die Geldbußen und sonstigen Sanktionen, die es geben wird, zuständig sein werden.
Ich habe eingangs erwähnt, das ist eine Richtlinie. Mhm. Ja, das heißt, das ist kein EU-Gesetz, was sozusagen unmittelbar gilt in allen EU-Ländern gleichzeitig, sondern das werden die Länder halt umsetzen und damit hat so jedes Land auch eine eigene Behörde potenziell, ja, die für die Umsetzung oder für die Verfolgung dann zuständig ist. Und da wird man auch sehen, wie dann die Praxis sein wird, ja, ob sagen in Österreich strenger durchgesetzt wird als in Deutschland oder nicht, weil die Behörde einfach eine andere Verfolgungspraxis hat. Also das war für uns eigentlich ganz interessant, dass man hier über eine Richtlinie geht, die ja dann wieder länderspezifisch umgesetzt wird, bis zu einem gewissen Grad, ja. Und auch eine unterschiedliche Behördenpraxis dann ermöglicht.
Das kann auch variieren.
Genau.
Ja, eben, weil was machen dann internationale oder grenzenüberschreitende Unternehmen?
Die Praxis ist dann meistens die, dass man sich halt am strengsten Staat orientieren muss in der EU. Also, und das ist, glaube ich, gerade auch hier relevant, weil es steht ja eine potenzielle Geldbuße oder Verwaltungsstrafe im Raum von bis zu 4% des Jahresumsatzes oder in dieser Größenordnung. Auch das wird noch diskutiert. Und damit ist es natürlich wichtig zu wissen, was ist eigentlich das Risiko im strengsten Staat, weil das die Strafe auch auslösen kann. Ja.
Und wie bereitet man sich jetzt als Unternehmen am besten darauf vor, wenn es dann in Kraft tritt?
Ja, also wie gesagt, vom Zeitlichen her, das lässt sich jetzt nicht genau sagen, aber wir gehen eigentlich davon aus, dass diese ganzen Richtlinien dann circa 2026 schlagend werden. Ja, also
okay, noch haben wir nur ein bisschen.
Es geht noch, sagen wir, ein bisschen Puffer ist noch da, aber rein praktisch, wenn man sich das anschaut, ja, gerade als großes Unternehmen mit vielen möglichen Green Claims, ja, im Markt, man baut sich ja jetzt ein Image auf. Ja, und dieses Image soll ja auch nachhaltig sein und nicht nach 2 Monaten wieder weg sein. Und insofern sehen wir das auch schon bei unserer Beratung, dass die Unternehmen eben jetzt beginnen, wie Lutz erwähnt hat, sich schon mal damit zu beschäftigen, wie ist die Rechtsprechungstendenz, in welche Richtung geht das? Und da geht es klar in Richtung eher verschärft, sowieso unabhängig von diesen Vorschlägen, und zusätzlich, was kommt an künftigen Gesetzen auf mich zu? Und daran muss ich die Claims eigentlich heute schon ausrichten, wenn ich das langfristig in der EU so machen will. Sonst käme ich in die Situation, dass ich jetzt vielleicht noch 2 Jahre werben kann, etwas freier, ohne große Compliance-Systeme oder ohne die hinreichenden Prozesse geschaffen zu haben. Aber dann, wenn das in Kraft tritt, dann müsste ich ja alles umstellen. Mhm. Das ist natürlich auch nicht sinnvoll.
Ich glaube, ganz, wenn ich es nochmal ganz vereinfacht sagen darf, die Green Claims Richtlinie, die sollte man sicher beobachten. Ja. Und auf die sollte man sich dann und kann man sich dann auch vorbereiten. Die Tendenz geht eben klar dahin, dass man einfach in der Lage sein muss, zukünftig Umweltaussagen in der Werbung auch begründen zu können. Und die Verwendung von Gütesiegeln wird schwieriger sein. Davon wird es auch weniger geben zukünftig. Aber ich rate ganz klar dazu, egal ob im kleinen Unternehmen, im mittelständischen Unternehmen oder im großen Unternehmen, bei allen umweltbezogenen Aussagen in der Werbung und im Marketing vorsichtig zu sein. Also bevor man das macht, sollte man auch jetzt schon diese Claims rechtlich prüfen lassen, bevor sie in den Markt gehen. Denn die Rechtsprechung ist streng und die Verbraucherschutzorganisationen schauen sich das auch derzeit schon ganz genau an.
Genau, das ist ein guter Punkt. Es ist ja nicht nur ein Rechtsrisiko, es ist ja auch ein sehr großes Reputationsrisiko dahinter. Nämlich gerade dann, wenn ich in den Medien bin mit irgendwelchen Greenwashing-Fallen oder Fällen. Ja, wenn dann rauskommt, ja, mein toller grüner Claim war nicht nachhaltig und ich muss das dann veröffentlichen. Auf irgendwelchen Seiten ist das natürlich eine Katastrophe fürs Image. Und das kann ich dann auch nicht mehr so leicht aufbauen, ja, wenn ich da einmal angepatzt bin. Und wir sehen, dass das nicht nur in Österreich so ist. Die Verbraucherschutzorganisationen sind da auch nicht zurückhaltend. Die machen auf ihren eigenen Webseiten so ein Shaming, auf Public Shaming. Der VKI hat seinen Greenwashing-Check, ja, wo er einfach seine Fälle beschreibt öffentlich. Und das heißt, diese Diskussion muss das Unternehmen schon heute führen, intern, welche Claims sind eigentlich robust und welche nicht. Und welche nicht robust sind, die sollten wir in der Zukunft noch viel weniger verwenden.
Okay, also ich darf kurz zusammenfassen. Wenn man grüne Claims haben möchte, lieber vorsichtig sein, bevor man unüberlegt irgendwas an die Öffentlichkeit ballert.
Ganz genau.
Was mich zur nächsten Frage führt, wen betrifft das denn überhaupt?
Die Directive stellt auf B2C-Verhältnisse ab, also Verbraucher-Unternehmer-Verhältnisse. Das heißt, prinzipiell betrifft das sehr, sehr viele Unternehmen, also alle, die sich am Massenverkehr beteiligen, große Lebensmittel, Unternehmen, Fluglinien, also wirklich jeder, sehr breit. Es gibt ein paar Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen unter anderem für Kleinst- und Mittelunternehmen, gemäß der Definition. Da müssen wir mal schauen, was überbleibt. Aber im Endeffekt betrifft das fast alle Unternehmen, die halt in der EU aktiv sind und sich im Verbraucherbereich bewegen. Und die werden sich dann auch in diesem Bereich entwickeln müssen oder darauf achten müssen, welche Claims sie halt langfristig verwenden wollen.
Gibt es Branchen eurer Meinung nach, die besonders stark davon betroffen werden?
Na, wie der Matthias sagt, ist es eigentlich branchenübergreifend relevant, weil wir wissen es ja selbst, wir sehen es ja als Verbraucher, Unternehmen aller Art werben gerne mit Umweltaussagen, ob das jetzt ein Computerhersteller ist oder im Lebensmittelbereich oder im Textilbereich. Aber ich glaube, von daher ist das wirklich branchenübergreifend relevant. Mhm. Der Lebensmittelsektor wird sicher sehr, sehr, sehr stark betroffen sein und ist auch einer der Branchen, die sich mit der Substanzierung, der Begründung üblicherweise schwer tun. Denn es gibt einfach viele Faktoren in der Herstellung und in der Herkunft und auf den Transportwegen im Lebensmittelbereich, die dann zu beachten sind und irgendwie in die Begründ- und Belastbarkeit der Aussagen entsprechend mit einbezogen werden müssen.
Genau, weil das ist auch, dort ist ja das Thema Lieferketten natürlich relevant. Ja. Das ist ja auch andere Gesetzgebung mittlerweile schon. Und je tiefer die Lieferkette ist, desto schwieriger ist natürlich der Nachweis eines Umweltvorteils, weil der Anspruch von dieser Richtlinie, wenn sie denn so kommt, ist,
Ich muss mir das gesamte Produkt anschauen. Ich kann jetzt nicht nur sagen, ich schaue mir eben den österreichischen Teil an.
Ja.
Der ist super sauber und damit werbe ich jetzt. Sondern ich muss halt mir global überlegen, was hat dieses Produkt für eine Umweltauswirkung und ist die positiv oder negativ und kann ich halt dann, wenn sie positiv ist, das hinreichend bewerben? Oder muss ich vielleicht irgendwelche Einschränkungen machen, weil ich sage, ja, es ist eigentlich nur der letzte Teil Kunden. Mhm. Der andere Teil, die anderen 90% nicht, dann werde ich hier mir schwer tun, damit eine Werbung zu machen. Ja.
Ich denke jetzt, weil ihr bei Freshfields ja in der Automobilbranche recht versiert seid, wie machen das dann zum Beispiel IT-Unternehmen oder Automobilunternehmen? Die dürften dann wahrscheinlich gar nicht mehr green claimen, oder?
Na gut, es gibt ja jetzt schon recht spezifische Vorgaben bezüglich Emissionen. Ja, das ist gerade in der Automobilbranche natürlich relevant. Die werden auch bleiben. Diese sektorspezifischen Regelungen, das heißt, wenn dort eben der Gesetzgeber sagt, ich muss sagen, dieses Auto hat den und den Treibstoffausstoß, dann wird das unabhängig von dieser Green Claims Directive sein. Aber eine spannende Frage ist natürlich, muss ich sonst irgendwas dazu sagen zu dem Produkt? Ja, hat es vielleicht irgendwelche anderen nachteiligen Auswirkungen? Da gibt es jetzt aber, glaube ich, nur relativ wenig praktische Guidance. Da würden wir, glaube ich, nochmal abwarten müssen. Erstens, wie sich der Text finalisiert und zweitens auch, wie das dann umgesetzt wird. Ja, von der Reichweite. Aber ja, es ist, glaube ich, für Industrieunternehmen natürlich nicht einfach, sich als grün darzustellen, weil der Prozess halt CO2-intensiv ist, notwendigerweise. Und das muss man halt dann berücksichtigen.
Habt ihr ein Best-Practice-Beispiel von einem Unternehmen, das schon jetzt in die Richtung geht?
Ja, also was wir eben sehen, dass sich große Unternehmen aus eben Branchen, wo sie sehr viel mit Verbrauchern zu tun haben, also Beherbergungsunternehmen zum Beispiel, einfach damit beschäftigen, was ist denn die Strategie? Ja, welche Claims will man eigentlich machen? Welche sind wirklich wichtig? Und würden die auch funktionieren unter diesem neuen System, wenn es so käme, wie es derzeit am Tisch liegt? Also ich glaube, das ist sozusagen der konservativste Ansatz, dass man jetzt schon das macht und sich überlegt, funktioniert das langfristig und wahrscheinlich dann auch der günstigste. Weil dann kann ich halt die Claims ausscheiden, die eigentlich nicht robust sind und fokussiere mich auf die Claims, wo ich wirklich einen Mehrwert habe. Und das soll ja auch weiterhin möglich sein. Also es ist nicht verboten, Green Claims zu haben, aber ich muss sie halt begründen und erklären können.
Dieser vorausschauende Ansatz ist auch deshalb ratsam, weil die Übung intern zu schauen, ob man den Green Claim wirklich detailliert begründen kann, auch als mögliche Verteidigung in einem Gerichtsverfahren, das einem heute schon blühen kann, zum Thema Greenwashing natürlich benutzt werden kann. Und wenn man, je sicherer man sich des eigenen Green Claims ist und dazu eine belastbare Begründung in der Schublade hat, desto robuster ist auch die Position, wenn man von einem Mitbewerber oder beispielsweise dem Verein für Konsumenteninformation angegriffen würde.
Genau, und selbst wenn man dann so ein Verfahren verlieren würde, heute hat man immerhin noch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben es ungeschickt formuliert, ja, aber es war nicht falsch. Ja. Es war nicht so ein reines Greenwashing, sondern es war vielleicht nicht perfekt formuliert. Und wenn man keine Nachweise hat und eben diese Übung nicht macht, dann hat man diese Erklärung schlicht nicht. Ja. Ja, dann muss man den Claim eigentlich streichen.
Und ansonsten, ich glaube, der richtige Weg ist einfach eine erhöhte Sensibilisierung im Unternehmen. Die Marketingabteilung, die Werbeabteilung muss einfach wissen, wann auch immer ein Umweltvorteil beworben werden soll, sollte man zuerst mit der Rechtsabteilung oder wenn man keine Rechtsabteilung hat, mit einem Anwalt oder einer Anwältin sprechen.
Man kann sich das vielleicht ganz simpel ausgedrückt überlegen, wie bei gesundheitsbezogener Werbung. Ja, da muss man auch sehr vorsichtig sein und konservativ sein und die Richtung geht für umweltbezogene Werbung genau auch in diese. Also das heißt Sensibilität und aber auch eben strategisch überlegen, wo will ich wirklich grün sein? Wenn ich es aber nicht bin, dann muss ich nicht die Werbung verändern, sondern muss ich das Produkt verändern.
Yeah.
Also sprich, ich kann nicht mit der Werbung langfristig was kompensieren, was einfach nicht da ist. Das wird nicht gehen.
Danke, Matthias, das ist perfekter Übergang zu meiner nächsten Frage. Wie denkt ihr, wird sich die Produktentwicklung aufgrund diesen Richtlinien verändern?
Ja, ist eine gute Frage. Die haben wir vorher auch schon für uns überlegt, was wird sich da tun? Ich glaube,
das ist tatsächlich eine gute Frage. Es hängt ein bisschen davon ab, wie sich auch zukünftig der Werbemarkt in diesem Bereich entwickeln wird, meines Erachtens. Denn man könnte natürlich meinen, dass die Umweltwerbung so wichtig ist, dass sie letztlich auch die Produktentwicklung beeinflussen wird. Und zwar den gesamten Lebenszyklus der Produkte. Ja. Von den Rohmaterialien, der Herstellung in Asien bis hin zur Zusammenstellung, vielleicht in Europa, zum Designprozess. Das ist ein mögliches Szenario. Ja. Aber es kann, wenn man in die Zukunft denkt und wenn man in möglichen Zukunftsszenarien denkt, es kann natürlich dann sich schon auch in die andere Richtung entwickeln, dass den Unternehmen insgesamt vielleicht die Umweltwerbung weniger wichtig wird. Ja. Wenn sich sehr restriktive Standards durchsetzen sollten, die Umweltwerbung weniger attraktiv machen und es viel schwieriger machen werden, sich da einen Wettbewerbsvorteil damit zu erkämpfen. Schwierige Frage.
Ja, ich glaube auch, es ist offen. Ich glaube, es wird eben davon abhängen, wie die Unternehmen oder sagen, wie der Wettbewerb agiert, ja, in den jeweiligen Sektor. Wenn sozusagen der Wettbewerb seine Produkte grün macht und sich dadurch wirklich einen Wettbewerbsvorteil erkaufen kann, weil er der Einzige ist, der damit werben darf in der EU, dann muss ich natürlich unternehmerisch entscheiden, will ich meine Produkte verändern. Über die Werbung werde ich es nicht lösen können, weil das wird nicht gehen. Ja, also es geht eigentlich heute auch schon nicht, aber das wird zukünftig noch weniger gehen, weil das Strafrisiko größer wird. Und dann stehe ich halt vor der Frage, investiere ich in das Produkt, um nachhaltig zu werben oder eben nicht, weil ich sage, ja, eigentlich ist dieser Markt für mich nicht spannend. Also ich glaube, davon wird es maßgeblich abhängen, weil ich muss halt was investieren, ne, und das tun Unternehmen nur, wenn sie irgendeinen Vorteil haben.
Wäre natürlich wünschenswert, ne, wenn sie sich in die Richtung entwickeln.
Klar. Und für Unternehmen, die wirklich deren USP die Nachhaltigkeit ist, in Bezug auf die eigenen Produkte, bei denen wird sicherlich die Produktentwicklung noch stärker auf Nachhaltigkeit ausgerichtet werden müssen. Auch wirklich ganzheitlich und über den gesamten Lebenszyklus des Produkts betrachtet.
Genau, und was ich meine, das ist jetzt Spekulation, aber was natürlich irgendwann mal auch kommen kann, ist, dass es nicht nur die positive Umweltwerbung möglich ist, sondern dass irgendwann mal auch gesagt wird, alle negativen Auswirkungen, wie wir es jetzt schon im Lebensmittelbereich sehen, mit irgendwelchen Nutri-Scores oder sowas. Vielleicht kommen da auch mal langfristig Vorgaben, dass man einen Umweltscore hat. Ja, das könnte natürlich auch denkbar sein.
Wäre eigentlich cool.
Aus Unternehmenssicht, ja, ist natürlich eine Challenge, aber aus Verbrauchersicht wäre das praktisch, ja.
Wobei, wenn ich durch einen Supermarkt gehe und mir diese Nutri-Scores anschaue, dann bin ich dann schon teilweise sehr abgeschreckt und denke mir, oh,
sogar ja, so. Ja, klar, es ist sehr, sehr griffig und plastisch.
Ja.
Also, es ist leicht verständlich. Also könnte denkbar sein, dass er dann am Ende nicht mehr sagen, nicht positiv werben darf, sondern vielleicht negativ werben muss. Mhm. Irgendwann mal, das ist jetzt nicht in der Directive, aber. So cool. Wenn die EU 2050 klimaneutral sein will, dann werden alle was beitragen müssen.
Habt ihr einen Tipp für ein KMU, also für ein kleines Unternehmen, mittelständisches Unternehmen, das jetzt nicht unbedingt eigene Marketingabteilungen oder sogar Agenturen hat? Mhm. Wobei, wenn man dann so Claims hat, wahrscheinlich schon in Zusammenarbeit das mit Agenturen machen wird. Aber wie die sich schon darauf vorbereiten können? Oder ist es immer... Seid sensibel auf das, was kommt, eher vorsichtig.
Also so wie es derzeit ausschaut, werden diese ganz kleinen Unternehmen jetzt nicht von diesen massiven Reporting, Begründung, Nachweispflichten betroffen sein. Aber was die natürlich trotzdem machen müssen, ist wahrheitsgemäß werben. Ja, und ich glaube, das ist das Grundprinzip, das jeder mitnehmen sollte. Natürlich kann man rechtliche Beratung suchen. Man kann die rechtliche Beratung beim Anwalt suchen. Man kann sie bei Verbänden suchen, bei der Wirtschaftskammer, da ist ja jedes Unternehmen Mitglied, die haben auch Informationen, die haben auch Praxis-Guidance. Also da gibt es schon Möglichkeiten, wie man an die Infos kommt. Wichtig ist, glaube ich, dass man eben, bevor man sowas rausschießt, einmal kurz, wie Lutz gesagt hat, überlegt und noch einmal nachdenkt, was steht da an Substanz dahinter. Ist das vielleicht nur ein Marketing-Gag, der zwar gut klingt, aber wo eben nichts Großartiges da ist? dann wird das auch nicht gut sein, wenn das Unternehmen später mal größer wird, weil das werden sich Investoren auch anschauen. Also das sehen wir auch schon in dem Transaktionsbereich, dass geprüft wird, wie robust sind denn die Claims von dem Unternehmen, von dem Startup. Also wenn ein Startup jetzt irgendwas aufbaut, was nur Fantasie ist, dann wird das spätestens dort irgendwann mal auffallen. Bei der Wahrheit bleiben, bei der Werbung, und wenn es zweifelhaft ist, dann halt vielleicht den Claim lieber nicht machen. Ja.
Was werden zukünftige Herausforderungen sein, wenn diese Richtlinie dann in Kraft tritt?
Naja, es ist jedenfalls ein definitiv erhöhter Compliance-Aufwand für die Unternehmen, wenn sie sich mit dieser wirklich detaillierten Begründung für jede einzelne Umweltaussage beschäftigen müssen. Das wird Ressourcen brauchen, wird unter Umständen neue Mitarbeiter oder jedenfalls Training der Mitarbeiter erfordern. Man wird schauen, wie streng wirklich diese wissenschaftlich belastbare Begründungspflicht aussieht, was das für ein Aufwand sein wird. Kritisiert wird definitiv derzeit von manchen Stakeholdern, dass diese externe Zertifizierungs- und Prüferfordernisse auch ein wirklich sehr invasive Maßnahmen sind, die eigentlich in der Praxis schwer umzusetzen sein wird. Denn das muss ja alles vor einer entsprechenden Werbeaussage passieren, ja, und wird Zeit in Anspruch nehmen. Und da wird man sehen, wie das in der Praxis eigentlich funktionieren soll.
Genau, und was, glaube ich, auch ein praktisch aufwendiges Thema sein wird, ist mal herauszufinden, welche Claims sind denn überhaupt betroffen. Ja, also wenn ich ein großes internationales Unternehmen denke, vielleicht im Mass-Consumer-Bereich, ich meine, die haben potenziell zigtausende Green Claims, weil die mittlerweile, wie du gesagt hast, ja, auf sehr vielen Produkten ist irgendwas grün, irgendeine Art von Green Claim, und das mal systematisch zu erfassen, in welchen Ländern habe ich welchen Claim und was steckt da dahinter. Also sagen, mal herauszufinden, was ist überhaupt da, wird auch sehr aufwendig sein.
Und Matthias, du hast es vorher schon angesprochen, was sind die Konsequenzen, wenn ich mich nicht daran halte?
Ja, also da gibt es verschiedene Konsequenzen. Ich glaube, die finanziell, also eine finanziell sehr relevante ist die mögliche Geldbuße oder Verwaltungsstrafe. Da ist eben derzeit in Diskussion eine Strafe von bis zu 4% des Jahresumsatzes.
Ist es nach oben auch gedeckelt oder gibt es dann wirklich immer nur auf das Unternehmen drauf an?
Also das ist, derzeit ist, glaube ich, noch keine Höchstgrenze vorgesehen. Also das heißt, es kann aber noch kommen, dass man sagt, wenn der Umsatz nicht feststellbar ist, dann ist es halt eine Summe X, wie man das zum Beispiel im Datenschutz kennt, ja, oder anderen Rechtsakten. Es wird auf jeden Fall substanziell sein. Ja, also ich glaube, so viel kann man schon sagen. Da hängt es ein bisschen davon ab, was in der Verhandlung jetzt noch passiert, in der Gesetzesverhandlung. Üblicherweise ist gerade das ein Punkt, wo sehr viel natürlich Interessen dahinter stehen, aber ich glaube, am Ende des Tages wird da substanzielles Risiko von Geldbußen überbleiben, ja, oder Verwaltungsstrafen. Neben diesem gibt es natürlich das klassische Risiko, das wir heute auch schon gesprochen haben, Reputation auf rechtlicher Ebene, Unterlassungsklagen durch Wettbewerber oder Verbraucherschutzverbände. Theoretisch denkbar sind aber auch Schadenersatzansprüche von Verbrauchern. Ja, also mittlerweile ist das ja im UWG auch möglich. Also wenn ich einen Verbraucher täusche, kann der, wenn der daraus einen Schaden ableiten kann, auch Schadenersatz geltend machen. Auch ein Wettbewerber kann das. Also es gibt schon eine ziemlich breite Palette. Was eben on top kommen wird, ist dieses Risiko von Geldbußen.
Um diese Folge noch positiv abzuschließen, wieder weg von den Strafen, was sind die Chancen von diesem ganzen Ding? Wieso machen wir das und wo seht ihr da die große Stärke, wenn sie das dann endlich umsetzt?
Ich denke, die Chance liegt darin, dass die EU hier zu einem globalen Standardsetter werden kann mit dieser Richtlinie und den begleitenden Maßnahmen dazu und wirklich die Verbraucher in die Lage versetzen kann, Kaufentscheidungen danach auszurichten, welche Produkte wahrheitsgemäß und ganzheitlich betrachtet wirklich Umweltvorteile haben, wenn sie derartig beworben werden. Und das dient natürlich langfristig dem Umweltschutz und der Nachhaltigkeit und sollte eigentlich ein Interesse sein, das die allermeisten Marktteilnehmer teilen. Und Wir sehen das schon in anderen Bereichen, in denen die EU auch regulatorisch sehr aktiv ist, dass immer die Chance besteht, dass man hier globale Standards setzen kann. Denn das, was die EU macht, wird nicht nur überall genau beobachtet, sondern muss ja auch von Unternehmen, die auf dem europäischen, ausländischen Unternehmen, die auf dem europäischen Markt tätig sind, eingehalten werden. Also auch asiatische oder amerikanische Unternehmen, die dann hier Produkte vertreiben und bewerben, müssen sich dann an diese neue Rechtslage halten. Und damit hat dann diese Richtlinie auch einen gewissen extraterritorialen Effekt, der dann auch über die EU-Grenzen hinaus seinen Einfluss haben kann. Und es geht darum, das Vertrauen der Verbraucher in derartige Umweltaussagen zurückzugewinnen und davon wegzukommen, dass offensichtlich mehr als die Hälfte der Umweltaussagen unwahr oder nicht überprüfbar sind und die Verbraucher auch deshalb das nicht sehr ernst nehmen.
Okay, vielen lieben Dank.
Gerne.
Gerne.
Gibt es noch etwas anzumerken, was euch in den letzten paar Minuten aufgefallen ist und noch nicht besprochen wurde?
Natürlich muss man nochmal sagen, das ist im Fluss, ja, ist in Diskussion. Es ist nicht nur die Green Claims Directive relevant, es gibt sehr, sehr viele andere Vorschläge. Also ich glaube, jedes Unternehmen ist gut beraten, das zu monitoren und dann halt für sich zu entscheiden, macht man jetzt schon was, wenn es strategischer Mehrwert bringt, oder wartet man halt ab, bis irgendwas mal in Gesetzesform gegossen wird und man dann mehr Planungssicherheit hat.
Danke sehr, Matthias. Danke sehr, Lutz.
Sehr gerne.
Wir haben jetzt einen ausführlichen Einblick bekommen, was mit der Umsetzung der Green Claims Directive auf österreichische Unternehmen zukommen wird und wie man sich am besten darauf vorbereiten kann. Das ganze Interview zum Nachlesen gibt es auf www.ehre.media. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr bei dieser Episode dabei wart. Wenn ihr mehr spannende Gespräche wie dieses hören möchtet, dann schaltet die Benachrichtigungen ein, damit ihr unsere neueste Ehre-Folge nicht verpasst. Die aktuellen Ehre-Geschichten und alle Links zu Social Media findet ihr unter www.ehre.media. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.